wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die dritten und vierten Spiele in den Serien der zweiten Runde in den Playoffs 2023 der NHL. Und wie ihr mit dieser Folge mitbekommt, habe ich es in dieser Woche nicht geschafft, dass ich direkt nach den Spielen 3 und 4 von den zwei Serien, wo die Spiele eben zuerst zu Ende waren, eine Aufnahme machen konnte. Unter anderem deshalb, weil ich Spiel 4 zwischen den Florida Panthers und den Toronto Maple Leafs wieder für MySports kommentiert habe. Und da ist es eben so gewesen, dass ich dann auch mit Vorbereitung und allem drum und dran, und ich habe ja auch noch ein normales Leben, muss man in dem Fall darum sagen, ein sehr schönes, einfach dann keine Zeit hatte, ganz einfach. Und dementsprechend gibt es heute dann alle vier Serien. Und damit will ich zu Beginn nicht viel reden, sondern dann eher über die Spiele und Themen und das, was vielleicht noch zu erwarten ist. Wir fangen an am vergangenen Sonntag mit Spiel 3 zwischen den New Jersey Devils und den Carolina Hurricanes. Die ersten beiden Partien gingen ganz, ganz klar an die Carolina Hurricanes. Spiel 1 komplett dominiert, Spiel 2 nach dem ersten Drittel dominiert. 5-1, 6-1, und es war klar, die New Jersey Devils stehen wieder mal mit dem Rücken zur Wand, war ja gegen die Rangers auch schon ähnlich. Und in Spiel 3 sollte möglichst eine Reaktion erfolgen, ansonsten sieht es düster aus. Und ein großer Punkt natürlich war, dass Timo Meier, Jack Hughes, Jasper Brad, dass die alle nicht getroffen haben, nicht gescored haben. Und wie es so ist, man ist zu Hause, man fühlt sich wohl in dem Fall. Und Timo Meier macht direkt mal im ersten Drittel das 1-0. Hughes und Michael McLeod mit einem Shorthander legen nach. Und Nico Hischier, der macht das 4-0 kurz nach Beginn des zweiten Drittels. Dann kommt Sebastian Aho nochmal mit einem Anschlusstreffer, will ich sagen, aber mit einem 1-4. Und dann denkt man, okay, gut, könnte ja in dem Fall dann so sein, dass vielleicht nochmal was geht für die Carolina Hurricanes. Aber Damon Severson, der macht im Grunde dann schon fast im zweiten Drittel den Deckel drauf mit dem 5-1. Ganz interessant, also ich habe ja eben gesagt, dass das 3-0 von Michael McLeod ein Shorthander war. Das 5-2, was dann folgte von Jordan Martinuk, das war auch ein Shorthander per Penalty-Schuss. Also auch sehr interessant, sowas sieht man auch nicht aller Tage. Dann geht's los im letzten Drittel, 6-2, 7-2 und dann nochmal zwei Shorthander. Wieder durch die Carolina Hurricanes und am Ende noch ein Powerplay-Tor durch Andrei Palat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal ein Spiel gesehen habe, in dem eine Mannschaft drei Shorthanded-Tore erzielt und trotzdem die Partie mit vier Toren Unterschied verliert. Also ich gab jetzt leider keine Möglichkeit, da in irgendeiner Form in der NHL-Datenbank zu suchen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das sehr einmalig sein dürfte, so eine Art von Partie. Am Ende steht eben ein 8-4 für die New Jersey Devils. Und bei den Carolina Hurricanes ist es dann ja schon so, dass man sagen muss, okay, ist nicht das ideale Ergebnis, was wir hier haben wollen. Und vor allem, wenn man 8 Tore kassiert, dann nimmt man natürlich beim Gegner viele, viele Spieler mit rein. Und dazu kommt noch die Situation, dass Freddie Anderson raus musste nach 4 Toren. Seinen Ersatz, Piotr Kroschetkov, der hat auch nochmal 4 Treffer kassiert. Nur, was mir so ein bisschen auch Sorge gemacht hatte aus Sicht von New Jersey war, dass sie eben trotz einer in der Offensive sehr guten Leistung, hinten 4 Stück kassiert haben und Vitek Vanacek hat da nicht so den sichersten Eindruck gemacht. Also das war für mich schon so ein bisschen so ein kleiner Vorbote auf das, was da kommen könnte. Fällt mir übrigens ein, in der Nacht habe ich auch Spiel 3 von Toronto gegen Florida kommentiert, wenn man so drüber nachdenkt. Dann ja, gehen die Spiele so ein bisschen ineinander über. Aber da wollen wir gleich drüber reden. Wir reden jetzt über Spiel 4. Also, es steht nur noch 2-1 für Carolina. Und New Jersey möchte natürlich ausgleichen. Und was hilft, wenn man eine Serie ausgleichen will, wenn man ein Spiel gewinnen will? Ganz klar, ein frühes Tor. Jack Hughes nach einer Minute 55. Timo Meier, nachdem er im letzten Spiel sein erstes Tor hatte, jetzt mit der ersten Vorlage. Sieht gut aus für die New Jersey Devils. Und das war wirklich so eine Phase, wo man denken konnte, okay, das könnte jetzt hier auf 2-2 gehen. Das könnte dann richtig, richtig spannend werden in der Serie. Und es war auch für mich ein guter Auftakt der Devils. Aber das hatte sich dann relativ schnell erledigt. Und es gibt manchmal so einzelne Tore in Serien, die vielleicht dann am Ende ein Punkt sind, wo man sagt, das könnte entscheidend gewesen sein. Und dazu könnte das 1-1 von Martin Necas gehören. Das war 2:20 vor Ende des ersten Drittels in Spiel 4. Und da hat man ein bisschen das Gefühl, okay, New Jersey hat vielleicht ein bisschen zu wenig rausgenommen aus diesem ersten Drittel. Klar, 4-6 Torchancen waren es dann am Ende. Aber wie gesagt, wenn du 1-0 führst, also da wäre für mich mehr drin gewesen aus Sicht der New Jersey Devils. Ja, und im zweiten Spielabschnitt haben die Carolina Hurricanes sie richtig, aber wirklich richtig schön hergespielt. 5 Tore im zweiten Spielabschnitt durch 5 verschiedene Torschützen in dem Abschnitt. Necas mit seinem 2. Tor in dem Spiel, Brad Pesci, Jesper Fast, Brent Burns mit seinem 1. Tor. Auch das natürlich wichtig für die Devils, dass der jetzt auch langsam mal getroffen hat. Und Jordan Martinuk. Und Jordan Martinuk ist ein Phänomen, denn Martinuk ist derjenige, der in der 2. Runde jetzt plötzlich ein Scorer geworden ist für die Carolina Hurricanes. Er hat in allen 4 Partien doppelt getroffen, beziehungsweise doppelt gepunktet, nicht doppelt getroffen. Also hat in allen 4 Partien mindestens 2 Punkte erzielt. Ich will mal gucken, hat er in einer Partie hat er sogar 3 gemacht, nämlich beim 6-1 jetzt. Und der hatte vorher, und das ist wirklich wieder so ein typisches Phänomen, der hatte vorher in der Serie gegen die Islanders 0 Punkte. Wirklich 0 Punkte. Also das ist schon wirklich ein absolutes Phänomen. Jetzt eben mehr als 2 Punkte im Schnitt in den 4 Partien gegen die New Jersey Devils. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Carolina Hurricanes sind ein Team, was sich wirklich unfassbar finde, und da geht ein Riesenkompliment an Rod Brindamore und natürlich auch an die Mannschaft. Die sind so dezimiert in der Offensive, wo man wirklich sagen kann, die waren vorher schon keine Mannschaft, die jetzt offensiv irgendwie jemandem Schrecken eingejagt hat. Dann ist die Geschichte um Pacioretty, Svechnikov fällt aus, Toivo Teravainen hat sich die Hand gebrochen, und sie machen einfach weiter. Sie finden immer irgendwie einen anderen Spieler, in diesem Fall jetzt in der Serie ist es Martinuk, Sebastian Aho, sensationell, auch unterwegs bisher. Und ja, das ist wirklich unfassbar, was da für eine Struktur ist, wie gut die spielen, diese Philosophie mit den Dump-Ins, mit dem Forechecking, die Defensive ist super stark, du hast die vielen Schüsse, die sie abgeben, also das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut, und sie können dann einfach auch mal so ein Spiel verkraften, wo sie 8 Tore kriegen. Es waren jetzt gegen die Islanders keine 8, die sie bekommen haben, aber da war es auch so in Spiel 3, wo sie ja dann innerhalb von 2 irgendwas 4 Treffer kassiert haben gegen Ende der Partie. Das ist denen vollkommen egal. Die kommen nächste Partie raus, spielen ihren Stil durch, spielen in ihrer Struktur, und es ist wirklich ein Wahnsinn, was die da spielen. Also wirklich, ich bin begeistert von den Carolina Hurricanes, muss ich echt sagen. Und wenn man eben guckt, im Osten, wir kommen ja noch dazu, die sind im Moment wirklich der große Favorit für mich im Osten, in der Eastern Conference, darauf dann ins Stanley Cup Finale einzuziehen. Und wie gesagt, hätte ich so überhaupt nicht gedacht, und da sieht man eben auch manchmal, was dann doch eine gewisse Struktur ausmacht, gutes Coaching ausmacht in der National Hockey League. Es sind oft auch Einzelspieler, die dann nochmal einen Unterschied machen. Die haben sie in dem Sinne nicht. Sie haben sehr gute Verteidiger, sie haben aber auch keinen Torhüter, der irgendwie Angst macht. Aber wie gesagt, Freddy Anderson, der kassiert in der einen Partie eben dann mal 6 Tore und ja, dann ist das so und das stört sie nicht. 6 Tore, sondern 4 Tore und sie kassieren insgesamt 8 Tore, aber dann machen sie eben in der nächsten Partie 6 Tore und plötzlich ist Anderson wieder so gut und kassiert nur 1 bei 22 Schüssen und ja, sie gewinnen Spiel 4, sind jetzt in einer sehr komfortablen Situation in der Nacht jetzt auf Freitag mit Spiel 5 zu Hause, können sie die Serie dicht machen. Man muss sagen, in der ersten Runde hatten sie die Situation auch, da haben es die New York Islanders geschafft, dort eben entsprechend Spiel 5 zu klauen. Also ich will New Jersey noch nicht abschreiben, wer zweimal nach dem Serienbeginn dann im Madison Square Garden gewinnen kann in Runde 1, der kann auch dann ein Spiel in Raleigh gewinnen. Aber die Carolina Hurricanes, glaube ich, wirklich über die gesamte Distanz der Serie jetzt, also ja, ich habe, glaube ich, New Jersey getippt, aber da liege ich daneben, glaube ich. Die Carolina Hurricanes sind ganz, ganz stark da unterwegs. Kommen wir zur zweiten Runde, um die es heute geht, und das ist die zwischen den Toronto Maple Leafs und den Florida Panthers. Das ist zumindest das Spiel, was dann als nächstes stattfand. Spiel 3 am Sonntag, amerikanischer Zeit, bei uns Montagmorgen 1 Uhr. Und auch das Spiel habe ich für die Kollegen von MySports kommentieren dürfen. Und das war ein Spiel, ja, es war klar, wenn die Maple Leafs die Partie verlieren, es gibt ja immer diese Sprüche, Must-Win-Game, denn Must-Win-Game ist ein Spiel, wenn du 0-3 zurückliegst, musst du gewinnen, ansonsten bist du raus. Aber das war so ein Spiel, ich kenne halt die Formulierung, strongly suggested win. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil aktuell die Bilanz von Teams, die 0-3 zurücklegen, bei 4-199 in der Geschichte der National Hockey League. Also nur noch mal kurz erwähnt, 1942 haben es die Toronto Maple Leafs geschafft, damals im Stanley Cup Finale gegen die Detroit Red Wings, meine ich, ein 0-3 aufzuholen. 1975 ist das den Islanders mal gegen die Capitals gelungen. 2010, das war im Prinzip die größte Nummer in dieser Reihe, das waren die Philadelphia Flyers, die 0-3 zurückgelegen haben gegen die Bruins, dann ein 7. Spiel erzwungen haben, da auch nochmal 0-3 zurückgelegen haben nach einem Drittel und dann dieses 7. Spiel gewonnen haben, also die haben auch einen 0-3-Serienrückstand aufgeholt und die letzten, die denen das gelungen ist, ganz langsam, das waren die Los Angeles Kings, 2014 gegen den Rivalen aus Kalifornien, gegen die San Jose Sharks. Also, Ausgangslage ist klar, die Maple Leafs müssen Spiel 3 gewinnen, wenn sie aller Wahrscheinlichkeit nach eine Chance haben wollen, in irgendeiner Form weiterzukommen. Und die große Thematik war natürlich vorher schon so ein bisschen, okay, was ist mit den großen 4, was ist mit William Nylander, Austin Matthews, Mitch Marner, und John Tavares, also die Großverdiener und die Superstars der Toronto Maple Leafs, die hatten in der Serie bis zu dem Zeitpunkt noch kein Tor erzielt. Und ich glaube, sie hatten 2 Assists oder irgendwie sowas. Naja, und das Spiel begann sehr, sehr gut für die Toronto Maple Leafs. Es begann nach 20 Sekunden mit einer riesen Torchance durch Austin Matthews. Und da muss man sagen, der hat ja auch in den anderen Spielen vorher schon also in Spiel 1 zum Beispiel auch, fand ich, gar nicht schlecht gespielt. Er hat einfach, glaube ich, 8 Schüsse gehabt in der Partie und da eben auch ein Stück weit Pech gehabt. Und in der Szene geht es eben auch los. Er ist in einem 2-auf-1, schießt dann selber, ja, und trifft die Latte. Trotzdem geht es gut weiter am Anfang für die Toronto Maple Leafs. Also die haben da richtig Tempo reingebracht. Die haben 2 oder 3 Szenen gehabt, wo sie dann 2-auf-1 Angriffe hatten. Und einen dieser 2-auf-1 Angriffe, den schließen sie auch ab. David Kampf auf Sam Lafferty. Und dann steht es 1-0 für die Toronto Maple Leafs. Also ein wirklich guter Beginn. Das, was du dir wünschst, wenn du auswärts spielst, du nimmst so ein bisschen das Publikum raus. Es waren da 2:26 gespielt gerade mal. Also sehr, sehr gut da eben dann der Start für die Maple Leafs. Aber je länger dann das erste Drittel dauerte, umso mehr spielten sich die Florida Panthers rein und umso weniger war auch zu sehen von den Toronto Maple Leafs. Und ich muss auch sagen,
obwohl da noch nichts passiert ist. Es waren auch immer wieder Szenen dabei, speziell mit Schmaner, der irgendwie hinterm Tor rumgurkte. So, also hört sich jetzt salopp an, aber er hatte für mich überhaupt keinen richtigen Fokus. Und dann so ein, zwei Situationen, ich glaube, das eine Mal hat er den Puck einfach nur so ein bisschen 2 Meter nach vorne gespielt, dann quer vors Tor und so weiter. Also da waren 2, 3, 4 Szenen dabei, wo du sagst, hey, Moment mal, also konzentriert euch doch bitte. Das sind doch Sachen, wenn Florida einen guten Forecheck fährt, wenn Florida das Team der Maple Leafs unter Druck setzt und du einen Puckverlust hast, weil du da irgendwie 2 Gegenspieler hast, okay. Aber in den Situationen, wo Mana da Fehler gemacht hat, war das für mich jetzt nicht extremer Druck durch die Florida Panthers. Also das wirklich erstaunlich für mich, erstaunlich, was da für Fehler gemacht wurden. Und dann ist es so, dass im zweiten Spielabschnitt die Florida Panthers erstmal ein Powerplay bekommen. Und das Powerplay bekommen sie, weil Luke Shen Carter Verhaeghe den Schlittschuh unten wegzieht, meine ich. Also ist eine Tripping-Strafe. Die Strafe ist auch vollkommen okay. Die ist an sich auch gar nicht so schlimm für die Toronto Maple Leafs. Klar, du willst jetzt nicht in Unterzahl spielen, aber das Problem dabei ist, Luke Shen rutscht dabei in seinen Torhüter rein, in Samsonov, und trifft ihn dabei im Schulterbereich, sage ich jetzt mal. Und da hat man sofort gesehen, dass Samsonov da, ja, irgendetwas hatte. Man hat auch gesehen, es könnte der Schulterbereich gewesen sein, es kann aber auch dann letzten Endes irgendwo was am Knie gewesen sein. Also muss ich sagen, das war, ja, das ist eine sehr unglückliche Szene natürlich, und Samsonov muss dann raus, und dafür kommt Joseph Woll, der Rookie, der davor, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Minuten er da hatte, also nach dem Spiel hatte er 62 Minuten Playoff-Erfahrung. Ich glaube, er hat dann in Spiel 1 gegen die Tampa Bay Lightning schon 20 Minuten gespielt. Ja, auf jeden Fall, der kommt rein, und es ist dann so, Powerplay, und dann auch wieder eine Szene, dieses Powerplay-Tor, was die Maple Leafs kassieren, dann denkt man so, okay, gut, Powerplay-Tor, ja, kann ja passieren, einer mehr, aber sie kassieren ein Breakaway von Anthony Duclair im Powerplay, wo sie auch in der Mitte so eine große Lücke haben an der eigenen blauen Linie. Duclair macht das dann natürlich schön, geht durch, 1-0 dann, also gegen den Torhüter, und ja, macht da das 1-1. Und da habe ich dann auch schon so gesagt, okay, jetzt kippt die Partie. Das war also wirklich etwas, die Leafs haben nicht gut gespielt. Wie gesagt, die ersten 5 Minuten waren okay, da hatten sie Chancen. Hätte es vielleicht auch 2-0 stehen können, aber ab dann war es nicht mehr gut. Es steht 1-1, aber es gab noch eine Personalie. Sie hatten Erik Gustafsson mit reingenommen und haben wieder eine Aufstellung mit 7 Verteidigern und 11 Stürmern gewählt. Und Gustafsson fand ich persönlich, war eine gute Idee. Der hat dann ein Tor erzielt. Ich meine, da war auch wieder die Reihe um Lafferty und David Kempf drauf. Das waren die für mich mit Abstand besten Stürmer in dem Spiel der Toronto Maple Leafs. Und da gab es dann auch immer verschiedene Reihenzusammenstellungen. In dem Fall war es dann William Nylander, auch einer der Big Four, der ja kritisiert wird, auch zu Recht bisher dann, bis zu dem Zeitpunkt in der Serie. Und er hat aber eine schöne Bewegung gemacht, spielt dann Gustafsson frei. Und der versucht den Puck dann vorne einmal quer rüber zu spielen. Ich weiß gar nicht mehr, wer da stand. Lafferty, glaube ich, oder Kempf. Und der geht an Schlittschuh vom Verteidiger der Florida Panthers, geht rein. Er steht 2-1 für die Maple Leafs. Da habe ich auch so dann gesagt im Kommentar, Mensch, vielleicht ist das jetzt so der Zeitpunkt, dass sie da so ein bisschen Spielglück haben. Ich fand es auch gut, dass Gustafsson sich da eingeschaltet hat als Verteidiger, dass sie da ein bisschen mehr Gefahr auch entwickeln vorne vorm Tor, dass da einfach was kam. Ja, aber das war auch wieder nur so ein kleines Aufflackern. Also, wie gesagt, speziell einen Matthews, einen Mana, Tavares, Nylander würde ich ein bisschen ausnehmen, der hat für mich gut gespielt. Aber die anderen drei, da kam nichts. Da waren auch teilweise dann wieder Situationen dabei. Ja, defensiv war es okay. Matthews auch zwischendrin, Pokechecks und so weiter. Aber offensiv war das wirklich nicht das, was ich erwarte von den Führungsspielern einer Mannschaft, die wahrscheinlich vor dem Playoff aussteht. Und auf der Gegenseite gibt es den Ausgleich, ähnlicher Treffer, auch wieder Carter Verhaeghe, ja, wahrscheinlich mit seinem allerwertesten Feldstand da den Puck ab, und es steht dann 2-2 nach 2 Dritteln. Und ich muss wirklich sagen, nach den 40 Minuten habe ich echt gedacht, also ich verstehe nicht, wie die Toronto Maple Leafs hier spielen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man in so einem Spiel da entsprechend agiert. Die Torchancen zu dem Zeitpunkt waren 17-8 für die Florida Panthers. Also es wirkte eher so, als ob die Florida Panthers das Team sind, was 2-0 zurückliegt und was unbedingt Spiel 3 gewinnen muss. Tja, wie auch immer. Dann, muss ich aber sagen, folgten für mich die besten 15 Minuten in dem Spiel der Toronto Maple Leafs. Da haben sie nicht schlecht gespielt. Da haben sie auch wirklich so ein paar der Dinge gemacht, die ich erwartet habe. Da war Forechecking mit dabei, da war auch ein bisschen Torgefahr mit dabei. Alles okay. Das dauerte 15 Minuten. Sie haben kein Tor erzielt in den 15 Minuten. Und danach, die letzten 5 Minuten, war das für mich nur noch so, unter dem Motto, bitte, 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 lass uns dieses Spiel hier nicht verlieren. Und die Florida Panthers, die haben das irgendwie gerochen. Also das ist so, ich fand, man hat das gemerkt, selbst am Bildschirm. Ich meine, man ist ja nicht in der Halle, da kriegst du ja vielleicht noch ein bisschen mehr mit, auch so was dann auf der Bank ist. Aber ich fand, selbst am Bildschirm beim Kommentieren war für mich so das Gefühl, also hier ist ein Team. Es war so ähnlich ein bisschen wie bei Boston gegen Florida dann, nachher auch in der Verlängerung. Ein Team wollte gewinnen und das andere Team wollte nur nicht verlieren. Und die Panthers wollten gewinnen, die Panthers haben die letzten 5 Minuten gespielt, die Panthers haben dann in dem bisschen Verlängerung, was es gab, dann gut gespielt. Ich habe mich gefreut für mich, ich durfte zum ersten Mal einen Overtime-Winner in der Verlängerung kommentieren eines NHL-Playoffs-Spiels, also das fand ich natürlich auch schon ziemlich cool, aber es war dann letzten Endes so, dass dieses Tor einfach komplett sinnbildlich war, im Prinzip für die gesamte Leistung der Maple Leafs. Sam Reinhardt hat in der neutralen Zone den Puck, fährt einmal einen kurzen Kreisel, fährt dann vollkommen ungehindert rein in die Zone der Toronto Maple Leafs. Einmal den Dump-In außen an der Bande entlang, kriegt den Puck dann wieder hinterm Tor und mit Tempo zieht er vors Tor, im Prinzip so eine Art Wraparound, und macht den dann Five-Hole bei Joseph Woll rein. Dem kann man da vielleicht auch einen kleinen Vorwurf machen, weil er halt den Puck irgendwie aus dem Augen, schrägstrich aus dem Gefühl verliert, weil es ja hinterm Tor ist. Aber letzten Endes ist das einfach grottenschlecht verteidigt von mehreren Leafs. Also da würde ich auch nicht mal irgendwie einen speziell rausnehmen. Ja, und Worst-Case-Szenario, die Florida Panthers gewinnen das Spiel 3-2 nach Verlängerung und es steht 3-0. Und dann waren auch noch 2 Tage Pause in der Serie. Und ich meine, wer halt ein bisschen Toronto verfolgt, wer ein bisschen die Medien dann auch in Kanada kennt, der weiß natürlich, was da abging, wie sie da auseinandergenommen wurden, kritisiert wurden. Man gibt Steve Dangle Podcast und das Video, also klar, der Typ ist drüber und schauspielert, aber es ist halt schon Wahnsinn, wenn man sich das alles überhaupt mal vorstellt, wie sie da gespielt haben. Statistik nach dem Spiel weiterhin, kein Tor von Matthews, kein Tor von Nylander, kein Tor von Mana und kein Tor von Tavares. Aber auch andere, Ryan O'Reilly hatte kurz vor Ende, also es war in dieser 5-minütigen Phase kurz vor Ende des Spiels, der hatte einen Pass nach hinten in der eigenen Zone, wo dann, glaube ich, oh, ich weiß nicht mehr, wer war es denn? War irgendein Florida Panther dann alleine, ich glaube, es war Sam Bennett, der läuft alleine auf Joseph Woll zu und der macht dann einen super Save und bewahrt im Prinzip da schon die Maple Leafs vor der Niederlage, die dann eben ein paar Minuten später in der Verlängerung kommt. Also für mich vollkommen unverständlich, wieso Toronto da so eine Leistung abgeliefert hat. Ja, also es geht mit 0-3 in Spiel 4. Und auch da war ich wieder am Mikro und war natürlich gespannt, wie denn diese Partie verläuft, wie denn so die Reaktion ist der Toronto Maple Leafs und ob sie sich vielleicht irgendwie was Spezielles überlegt haben. Und tatsächlich gab es auch personell wieder eine Veränderung. Gustafsson wieder raus, habe ich persönlich nie so ganz verstanden, weil ich fand, der hat gar nicht so schlecht gespielt. Aber wie gesagt, ich habe auch da jetzt nicht die Einzelwerte mehr angeguckt, das war nur gefühlt. Ich bin dann auch immer, das ist übrigens die Schwierigkeit, wenn man alleine kommentiert. In den ersten Runden haben wir immer noch zu zweit kommentiert. Wenn du alleine kommentierst, hast du in vielen Fällen kaum eine Chance, irgendwas an Statistiken groß nachzugucken. Das mache ich dann in den Powerbreaks, die dazwischen sind. Aber während des Spiels habe ich halt nicht die Chance, weil dann verpasst du einfach eine Situation. Und vor allem in diesen Playoff-Spielen ist es dann extrem wichtig, da dann natürlich auch bei den gefährlichen Szenen dann mit am Bildschirm zu sein und das zu kommentieren. Ja, wie gesagt, dann haben sie Timothy Liljegren reingebracht, sie haben die Verteidigerpaare ein bisschen umgestellt, die Maple Leafs, und sie haben auch vorne in den Reihen umgestellt und das führte so weit, dass ich nachher wirklich im Prinzip bei fast jedem Wechsel eine unterschiedliche Kombination hatte. Also ich habe natürlich immer, ich stelle mir dann die Reihen zusammen, in dem Fall wusste ich schon aufgrund der Berichte von den Kollegen, die bei den Skates waren, dass sie anders aufstellen, die Reihen. Und da gibt es ja ein Daily Faceoff, ist zum Beispiel eine Seite, wo man sich dann die Reihen anzeigen kann. Die waren falsch bei Daily Faceoff. Ich habe mir den dann aber da schon mal so zusammengeschnitten, wie die Kollegen das denn vor Ort berichtet haben. Aber trotzdem waren die dann falsch. Also da hat dann Sheldon Keefe schon versucht, sehr, sehr viel durcheinander zu würfeln, auch einfach Offensive zu finden. Es gab mal die Riley- und Tavares-Reihe. Ich meine, er hat zwischendrin auch Nylander zu Mana und Matthews gestellt. Also immer nur ganz kurz. Es ist natürlich auch immer bedingt durch Wechsel, dass dann Reihen unterschiedlich sind. Aber das fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Auf der Gegenseite ist Paul Maurice eher so, dass er wenig verändert. Muss er ja auch nicht unbedingt. Wenn du 3-0 führst, kannst du ja nicht so viel falsch gemacht haben. Aber das bei den Maple Leafs ist dann auch schon eine Herausforderung gewesen, da dann an der Stelle immer ja auf die richtigen Reihen zu kommen. Und das Spiel ist für mich ein sehr, sehr interessantes Spiel gewesen, weil es so ein bisschen etwas anderes war zu den bisherigen Spielen in der Serie, aber auch zu den Spielen, die wir generell in den Playoffs gesehen haben. Wir haben ja sehr, sehr viel, vor allem in der zweiten Runde, jetzt auch deutliche Siege gehabt. Das 8-4 hatten wir jetzt schon, das 6-1, wir kommen nachher noch zu ein paar anderen Partien. Und das war wirklich tatsächlich so eine Partie für mich, richtig klassisches Playoff-Eishockey. Also wenig Torchancen, extrem wenig Torchancen. Beide sehr gut gearbeitet, vorne vorm Tor, aber auch schon bei Szenen, wo du vielleicht in die Nähe der Bullykreise, also nach innen fahren kannst, wo du Pässe rüber machen kannst auf die Weak Side, einen Seam Pass. Da haben beide extrem gut gearbeitet, fand ich. Also das war wirklich schon etwas, was ich beeindruckend fand. Ich fand auch, dass die Maple Leafs eine gute Leistung da abgeliefert haben. Und ja, wie es dann so ein bisschen auch dann in den Playoffs ist, du brauchst natürlich ein Stück weit Glück. Und das Glück der Toronto Maple Leafs, das war in dem Fall dann das erste Tor von William Nylander in der Serie. Und das war ein Powerplay-Tor. Das war übrigens auch noch eine Geschichte, habe ich gar nicht erwähnt, in Spiel 3 gab es kein Powerplay für die Toronto Maple Leafs. Klar gab es die eine oder andere Szene, wo man darüber hätte diskutieren können, dass man pfeifen muss. Es war jetzt für mich aber auch nicht so, dass man da sagen musste, naja, es sind jetzt die kompletten Fehlentscheidungen. Also, ja, passiert nicht alle Tage, aber in dem Fall war es dann so, dass man sagen musste, das war jetzt nicht von den Schiedsrichtern groß beeinflusst, fand ich in Spiel 3. Wenn ihr eine andere Meinung habt, gerne schreiben, gerne mich kontaktieren. Ja, Nylander mit seinem ersten Tor in der Serie, allerdings mit einem Tor, das, ja, also ich habe auch im Kommentar gesagt, ich sage, Billard-Tor ist eigentlich untertrieben. Also das Tor fällt. Mana versucht, glaube ich, den, es war Michael Bunting, versucht den Puck außen an der Bande lang zu spielen, trifft den Schiri am Schienbein, meine ich. Von da aus springt der Puck vors Tor. Nylander schießt, Bobrowski ist noch mit dem Blocker dran. Von da aus geht der Puck an Pfosten, springt dann wieder zurück, springt Bobrowski hinten an den Rücken. Und dann ins Tor. Und da habe ich dann auch wieder, das war für mich so ein bisschen so ähnlich wie das Tor, was sie in Spiel 3 erzielt haben, das eine, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, also wenn du jetzt so das Spielglück hast, dann ist vielleicht wirklich dein Abend, dann gewinnst du die Partie. Die Toronto Maple Leafs machen dann zu dem 1-0 auch noch das 2-0 durch Mitch Marner. Und das war auch ein schöner Schuss, gut verdeckt vorne. Ich glaube, das Screen kam von Matthews. Also auch da wieder, Matthews ist jetzt nicht auf dem Scoresheet drauf gewesen, weil er eben in dem Fall das Screen gestellt hat. Aber ich fand, er hat da sehr, sehr gut gearbeitet vorm Tor. Und ja, dann hatte ich gedacht, okay, das waren nach 50 Minuten und 3 Sekunden, also unter 10 Minuten noch zu spielen. Ich dachte, bei 2-0 haben sie sehr gut defensiv verteidigt. Das bringen sie vielleicht nach Hause, aber Sam Reinhardt auch nochmal mit einem Rebound im Powerplay und dann steht es nur noch 2-1 und dann gab es nochmal viel Druck, aber auch nicht so viele Torchancen für die Florida Panthers und am Ende ist es dann auch Joseph Woll, der in seinem ersten Start in den Playoffs fast einen Shutout hat, eine für mich wirklich sehr gute Partie abliefert und einen auch immer noch sehr gut unterwegs spielenden Sergei Bobrowski da schlägt. Und die Toronto Maple Leafs holen Spiel 4 und verkürzen zumindest auf 1-3 und das ist für mich ein großes Vergnügen, denn ich darf in der Nacht von Freitag auf Samstag Spiel 5 kommentieren und wenn es ein Spiel 6 geben sollte, das ist ja dann am Montagmorgen, dann kommentiere ich das auch. Also ich hoffe natürlich darauf, dass das jetzt noch so ein bisschen länger geht, macht auch wirklich Spaß. Was ich sagen muss, in dem Spiel gab es, wir kommen nachher auch noch zu Schiedsrichterentscheidungen, in dem Spiel gab es auch noch einen Check von Rutger Gudasch gegen David Kempf. Tut mir echt leid, ich verstehe die Schiris immer nicht. Das ist ein Check, da ist abgepfiffen, das war jetzt nicht so wie bei Cale Makar in der Art, also da war der Puck war zumindest noch in der Nähe von David Kempf, trotzdem war lange abgepfiffen, aber wirklich lange abgepfiffen. Und da muss man jetzt keine Major-Strafe geben, nicht unbedingt, aber für mich sind das auf jeden Fall 2 Minuten. Das verstehe ich nicht. Wie man diese Strafe nicht geben kann, tut mir echt leid. Also das ist so eine Sache, die werde ich nicht kapieren. Das hat mit Hockey-Härte und mit Hockey-Play für mich auch überhaupt nichts und Finish-Your-Check nichts zu tun. Da war deutlich abgepfiffen, sind für mich mindestens 2 Minuten dann in dem Fall für Radko Gudasch. Aber gut, Toronto wird es egal sein. Sie gewinnen auf jeden Fall Spiel Nummer 4. Auf geht's in den Westen, in die Serie zwischen den Dallas Stars und den Seattle Kraken. Da stand es 1-1, es ging nach Seattle in die Climate Pledge Arena. Und das Spiel habe ich tatsächlich ja, nicht so richtig verfolgt am Anfang, weil da parallel noch die Verlängerung war. Aber das war eine Partie, die wieder ja, so ein bisschen dann am Ende das widerspiegelt, wofür die Seattle Kraken stehen. Erste Drittel war torlos und da war es so, dass ja, Seattle da laut Statistik schon die meisten Torchancen hatte, 6-2. Ich sage laut Statistik, wenn wir gleich zum zweiten Drittel kommen, da lautet das statistische Verhältnis der Torchancen 3-7. Allerdings war das bei den Toren anders und bei den Toren war es so, dass die Seattle Kraken da wieder ja im Prinzip dann alle 1, 2, 1,5, 2 Minuten ein Tor geschossen haben. Es ging los, Jordan Eberle, dann Alex Wernberg, Carson Soucy, Matty Beniers, da waren 8:22 gespielt, das waren 6 Minuten und 12 Sekunden und da haben sie 4 Tore erzielt, es stand 4-0. Mason Marchment hat dann einmal verkürzt für die Dallas Stars. Und man dachte so, na gut, mit 3 Rückstand, könnte vielleicht noch was drin sein. Aber Eli Tolvanen macht das 5-1 kurz vor Ende des zweiten Drittels. Und damit war die Nummer dann im Grunde auch schon durch. Für Jake Oettinger war der Abend beendet. Und interessanterweise war das jetzt schon das zweite Mal, dass der Abend für ihn beendet war. Er hatte das, glaube ich, gegen Minnesota auch schon in der Serie, müsste ich mal nachschauen. Aber auf jeden Fall war es so, dass er ja gegen die Seattle Kraken auch in Spiel 1 sehr, sehr schnell einige Tore kassiert hat da. Und ja, also das macht aus Sicht von Dallas so ein bisschen Sorge, dass Oettinger zwischendrin immer mal so Phasen hat, wo er dann viele Tore in kurzen Zeiträumen kassiert. Also das ist natürlich nicht ideal. Endgültig der Deckel drauf war dann im letzten Abschnitt durch Yanni Gourde ein Shorthander nach 1:49, da stand 6-1, noch ein verkürztes Tor für die Dallas Stars durch Hakanpää und dann gab es das 7. Tor für die Seattle Kraken und das bemerkenswerterweise durch den 7. Torschützen. Ärgerlich für die Dallas Stars in dem Spiel nicht nur, dass sie 7 Tore kassiert haben und verloren haben, sondern Miro Heiskanen, der ist beim 0-1 verletzt worden, da gab es einen Schuss, der wird abgefälscht, den kriegt er ins Gesicht, der fällt Jordan Eberle direkt vorne unten vor den Schläger, der macht es 1-0 und Heiskanen liegt da unten am Boden und wird behandelt, also war natürlich extrem unglücklich da für die Dallas Stars und dann dachte man natürlich, okay, also wenn der jetzt ausfallen sollte, dann wäre das gefährlich und wenn sie jetzt dann Spiel 4 verlieren, dann ist natürlich richtig Alarm, aber die Dallas Stars, die sind ein Team, die haben Veteranen im Kader und einer dieser Veteranen ist zum Beispiel Jamie Benn. Und Jamie Benn erzielte dann auch so gegen Ende des ersten Drittels das 1-0. Auch das wäre so ein Tor, wo man vielleicht dann, wenn die Serie Richtung Dallas kippen sollte irgendwann und wenn sie die gewinnen sollten, kann man da vielleicht auch sagen, Mensch, extrem wichtig, dass der Treffer da dann im ersten Drittel noch fiel. Jamie Benn mit dem Tor für die Dallas Stars, die, finde ich, auch besser agiert haben in dem Spiel insgesamt. Und ja, dann legen sie nach im zweiten Spielabschnitt durch Thomas Harley, Max Domi und Joe Pavelski. Jaden Schwartz bringt nochmal kurz Hoffnung rein, aber Robbie Hintz dann mit dem 5:1 und damit war dann in dem Fall der Abend für Philipp Grubauer beendet. Martin Jones kommt dann noch rein und spielt für ihn und ja, es bringt dann nicht mehr so viel, obwohl Seattle nochmal rankommt. Jaden Schwartz und Adam Larson bringen sie noch ran, aber Max Domi nachher mit einem Empty Net Goal. 6:3 steht es am Ende für die Dallas Stars, die auch in Runde 1, also der Verlauf der Serie ist so ein bisschen ähnlich wie gegen Minnesota, auch da war es so. Sie haben Spiel 1 verloren, hatten dann einen deutlichen Sieg in Spiel 2, Spiel 3 wieder deutlich verloren und dann eben den Auswärtssieg in Spiel 4. Und ja, da ist es jetzt wirklich so, also Dallas hat jetzt wieder das Heimrecht, ganz klar, aber sie müssen natürlich zusehen, dass sie jetzt die Partie gewinnen. Also Colorado hatte ja eine ähnliche Ausgangslage, die haben dann eben Spiel 5 zu Hause verloren. Das darf den Dallas Stars meiner Meinung nach nicht passieren, denn die Seattle Kraken sind wirklich extrem gut und die sind so dermaßen extrem ausgeglichen. Also ich habe ja vorhin von den Carolina Hurricanes geschwärmt. Ich muss echt sagen, die Seattle Kraken, die... Ja, den muss ich auch immer wirklich jetzt Tribut zollen. Das ist der Wahnsinn. Die nötigen mir Respekt ab, denn die spielen auch wieder einen Stil, den nicht viele NHL-Teams spielen, vielleicht auch keines. Die sind auch so ausgeglichen besetzt. Da gibt es wirklich, gibt es da eine erste Linie? Weiß man nicht. Jetzt soll Jared McCann übrigens zurückkommen. Also das wäre natürlich eine richtige Verstärkung jetzt wieder für Spiel 5, wenn der mit eingreifen kann. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, ich meine, diese 7-2 ist wirklich... Sinnbild der Saison, es kann jeder treffen. Und da muss man ja auch sagen, die sind ohne McCann, die sind ohne Burakovsky, der ja nun mal auch schon jemand ist, der in den Playoffs auch schon das ein oder andere Tor für seine Teams in der Vergangenheit erzielt hat. Also auch da muss man wirklich sagen, das kompensieren sie. Und ja, Philipp Gruber jetzt mal ein schlechtes Spiel oder werde auch nicht sagen unbedingt ein schlechtes Spiel, aber er hat dann einfach mal viele Tore kassiert, musste jetzt mal raus, kann auch passieren, ist ja auch irgendwo dann ganz okay. Der Rhythmus der Torhüter ist ja auch nicht so wie in der regulären Saison, wo sie dann alle paar Spiele wirklich auch mal eine Pause haben als Nummer 1. Hast du jetzt im Moment nicht. Brauchen sie vielleicht auch nicht so in dem Maße, aber das könnte ja da jetzt gut tun. Ja, und da muss ich auch sagen, auch da freue ich mich, denn da darf ich Spiel 6 kommentieren. Erstes Spiel für mich mit den Seattle Kraken, das in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also da freue ich mich auch extrem drauf und wie gesagt, Dallas, richtig abgezockte Truppe, Pavelski, Ben da mit dabei, aber eben auch die Jungen, die dort treffen können. Einen Domi, der jetzt sein drittes Tor gemacht hat, Robbie Hintz, 6 Tore schon in den Playoffs. Also auch ein Thomas Harley, das ist natürlich auch wichtig, dass du von anderen Spielern einfach auch mal dann dort Treffer bekommst. Die Dallas Stars sind auch ein sehr, sehr gefährliches Team, sind überhaupt nicht einfach zu spielen. Und die Serie ist auch für mich wirklich, wirklich interessant. Da ich habe auf Dallas getippt, meine ich, aber ich... Das ist ganz, ganz eng und wenn Seattle da wieder so eine Phase erwischt, wie jetzt eben in Spiel 1 und wie in Spiel 3, wo sie innerhalb von Minuten 3-4 Tore machen, dann können sie natürlich auch eines der, oder Spiel 5 jetzt vielleicht holen und dann auch die Serie gewinnen. Also wirklich sehr, sehr enge Nummer da, finde ich, zwischen den beiden Teams. Und dann kommen wir zur letzten Serie, zum letzten Vergleich, über den ich jetzt in dieser Folge reden möchte. Und das ist die zwischen den Vegas Golden Knights und den Edmonton Oilers. Auch da stand es 1:1. 6:4 war das Spiel 1, vielleicht kann man Spiel 2, 5:1 für die Edmonton Oilers, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall hat Leon Dreisaitl in den ersten beiden Partien 6 Tore erzielt. Also wirklich der Wahnsinn, was der da abliefert. Und da hoffte man natürlich auf Seiten der Edmonton Oilers, dass das dann auch zu Hause so weitergehen würde. Und der Auftakt war gut. Es war nicht Leon Dreisaitl, aber es war Warren Fogel, der nach 2:45 in Spiel Nummer 3 sein Team in Führung geschossen hat. Und das war natürlich extrem gut und du hast sofort die Kulisse gehabt. Aber die Vegas Golden Knights sind auch ein Team, was gut zurückschlagen kann. In Form in diesem Fall von Jonathan Marchessault mit seinem ersten Tor in den Playoffs. Vorlage Jack Eichel und direkt danach im ersten Abschnitt auch das zweite Tor von Jonathan Marchessault. Auch wieder von Jack Eichel vorgelegt. Und Vegas machte dann im zweiten Abschnitt da weiter, wo sie im ersten Drittel aufgehört haben. Erzielen die Tore 3, 4 und 5. Eins auch noch von Jack Eichel mit dabei. Und dann war die Nummer im Grunde durch nach zwei Dritteln. Und die Vegas Golden Knights holen sich das Heimrecht wieder. Und Gründe sind unter anderem gewesen, dass die Edmonton Oilers wenig Powerplays hatten. Es waren zwei Stück nur in der gesamten Partie und haben keins davon nutzen können. Und auf der Gegenseite war es so, dass die Vegas Golden Knights speziell bei 5 gegen 5 gut gespielt haben, dass sie bei 5 gegen 5 dort auch Torchancen generiert haben, vor allem in den ersten beiden Dritteln. Letzter Abschnitt waren nochmal Torchancen 7-1 insgesamt für die Edmonton Oilers, aber wenn man dann das Verhältnis insgesamt sieht mit 18-11 für die Vegas Golden Knights, dann war das, glaube ich, in dem Spiel schon ein verdienter Erfolg und Vegas holt sich eben da das Heimrecht wieder zurück. Die Oilers mit einer Drucksituation, so ähnlich wie in Runde 1 gegen die Los Angeles Kings. Denn auch da war es ja so, dass die Kings eine Führung hatten. Und wichtig bei den Oilers ist ja, dass zum einen die Superstars punkten, aber sie brauchen eben auch Spieler aus den anderen Reihen. Warren Fogel ist so einer, aber zum Beispiel auch Nick Bjugstad. Und er war derjenige, der direkt in Spiel 4 getroffen hat, das 1-0. Und wichtig danach, Evan Bouchard mit dem 2-0, nicht mal eine Minute später, auch ein Powerplay-Tor. Und Matthias Ekholm dann noch im ersten Drittel mit dem 3-0. Ryan Nugent-Hopkins mit seinem ersten Playoff-Tor im zweiten Abschnitt mit dem 4-0. Und Nugent-Hopkins und Ekholm sind dann eben auch zwei Spieler, die sehr wichtig sind, wenn sie dann auch noch treffen, unterstützen dann einfach. Und da eben auch wieder ein klarer Sieg am Ende noch. Das 4-1 für die Vegas Golden Knights, aber ja, im Grunde ist es so, die Serie ist im Prinzip ein Team dominiert und das Team, was eine Partie dominiert, das gewinnt dann auch. Da gibt es irgendwie keine knappen Spiele, nichts irgendwie mit Overtime und Spannung und Führungswechsel groß oder weiß ich was. Also klar, in Spiel 3 waren Führungswechsel dabei, aber letzten Endes ist es so, dass die Spiele relativ früh da entschieden sind und dann auch ziemlich deutlich ausgehen. Also komische Serie bisher, noch keine Partie, wo beide Teams wirklich gut waren. Wird interessant sein, ob es die Partie da noch gibt oder ob es wirklich dann so endet, wie die Serie bisher verlaufen ist. In dem Spiel 4 gab es ein paar Szenen, über die man diskutieren muss. Ich hatte vorhin die Szene mit Radko Gudas erwähnt. Am Ende von Spiel 4 gab es bei Toronto gegen Florida auch nochmal wieder eine Situation, wo es eine Rangelei gibt, wo dann Tkachuk Mana ein paar Mal ins Gesicht haut. Da kriegt Mana dann noch eine Roughing-Strafe für, weiß ich nicht wofür, weil er geblutet hat, keine Ahnung. Und in dem Spiel jetzt, in Spiel 4 war es so, also Evander Kane, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel der Serie es war, für mich gehen die dann teilweise auch so ein bisschen ineinander über, hatte eine Szene, da hat er auch mal auf einen am Boden liegenden Golden Knight eingeschlagen, also das fand ich auch nicht so besonders toll. Und es gab einen Check gegen Pietrangelo, da gab es keine Strafe für, danach gab es dann auch ein bisschen Ärger und Pietrangelo war extrem angefressen. Der Check von Evander Kane, der war jetzt nicht... Er war nicht wie der von Eberle, er war auch nicht wie der von Kane im letzten Jahr gegen Kadri. Ich fand ihn aber trotzdem, sagen wir es mal so, also er hat in Kauf genommen, wenn Pietrangelo sich in der Szene dreht, dann checke ich ihn halt so außen in die Bande rein. Da muss man jetzt nicht unbedingt 5 für geben, aber ich fand es schon so, ich weiß gar nicht, gab es da eine Strafe für? Muss ich mal gucken, ich glaube, da gab es gar keine Strafe für den Check, ich gucke jetzt nochmal durch hier, ja, gibt einen Misconduct, den Misconduct hat er bekommen, aber ich glaube, eine Strafe für den Check hat er nicht bekommen, ist für mich nicht so, dass ich da sagen muss, dass das komplett sauber war, die Aktion. Aber es ging dann weiter und Vegas natürlich frustriert, Niederlage, Pietrangelo im Speziellen und dann schwingt er, ja, wie so eine Axt, seinen Stock und haut Leon Dreiseitel auf die linke Hand, meine ich. Also ein absolut mega Slash, vollkommen überflüssige Aktion. Und
ja, da gibt es für ihn einen Slashing Call und einen Game Misconduct. Interessanterweise, das hat bei Twitter, ich glaube, Greg Wyszynski war es, hat das, oder wer war es? Nee, Sean McIndoe kann das gewesen sein, Down Goes Brown. Ich meine, er hat geschrieben, dass es interessanterweise keine Strafe gab, die Konsequenz gewesen wäre, wenn die Schiedsrichter gesagt hätten, das war der Versuch, jemanden zu verletzen. Also ich weiß nicht, wenn man seinen Schläger so schwingt, was anderes als verletzen, möchte man da im Grunde nicht. Also kann ich nicht nachvollziehen, warum das nicht der Fall ist. Hintergrund ist dann natürlich, dass dann die Folgesperren andere sind. Also dass das dann auch Konsequenzen haben kann in der Folge. Müsste ich jetzt nochmal genau in die Regel reingucken, aber ist auf jeden Fall so, dass das überraschend war, dass die Strafe da so ausgesprochen wurde. Er war zumindest aus dem Spiel raus. Und er hat jetzt aktuell eine Anhörung und während der Aufnahme warte ich drauf. Gab eben schon eine Sperre, komme ich gleich noch zu. Aber die für Pietrangelo gab es noch nicht. Für mich ist das ganz klar eine Sperre. Normalerweise musst du auch drüber nachdenken, ihn da mehr als ein Spiel zu sperren. Denn wer so seinen Schläger schwingt, also bei aller Liebe, aber das hat mit Eishockey wirklich nichts zu tun. Das ist auch nicht ein später Hit. Das ist nicht ein Dirty Hit. Das ist absolut dreckig. Und das finde ich wirklich, sollte mal mit zwei Spielen Sperre bestraft werden. Ich glaube, dass es wahrscheinlich wieder nur ein Spiel gibt, weil Leon Dreisaitl das Glück hat, dass er nicht verletzt ist. Ihr kennt die Thematik, also brauchen wir nicht groß drüber nachdenken. Aber es gibt eine Sperre, die jetzt schon bekannt gegeben wurde aus dem Spiel und die resultiert aus einem Kampf zwischen Darnell Nurse und Nicholas Hawk. Und der Kampf war in den letzten 5 Minuten und Nurse hat in dem Fall eine Instigator-Strafe bekommen. So, jetzt sagt man, ja gut, okay, die gibt es ja manchmal auch, wenn es jetzt einen Check gibt und danach ein sauberer Check gegen einen Superstar und dann wird halt der Spieler, der gecheckt hat, muss dann halt kämpfen und dann gibt es für den, der ihn herausfordert, einen Instigator-Call. Ist ja nichts Dickes, was soll das jetzt mit Sperre zu tun haben? Es gibt eine Sonderregel für die letzten 5 Minuten, um zu vermeiden, dass die Spiele da aus dem Ruder laufen, gibt es da die Regel, wenn es da einen Instigator-Call gibt, dann gibt es automatisch ein Spielsperre danach und der Trainer, also nicht der Verein oder der Spieler, sondern der Trainer bekommt $10.000 Geldstrafe. Warum der Trainer? Weil man im Normalfall sagt, das war halt früher so, dass die Trainer dann die Spieler rausgeschickt haben und hier komm, ne, sendet nochmal eine kleine Nachricht fürs nächste Spiel und nochmal kämpfen und so weiter. Das möchte die NHL vermeiden. Übrigens, warum eigentlich? Ich meine, allen anderen Scheiß lassen sie auch durchgehen. Was soll das jetzt? Ne? Also ist natürlich nicht ernst gemeint, aber man fragt sich schon manchmal, warum jetzt diese Regel existiert, die ich ja gut finde. Ne? Also die hat ja auch einen Grund und wenn man sich mal anguckt, über die Jahre gab es solche Keilereien ja dann auch nicht mehr. Aber naja, an anderen Stellen könnte man vielleicht auch handeln. Egal, Darnell Nurse bekommt jetzt automatisch ein Spiel Sperre. Allerdings muss man dazu sagen, da gibt es zum Beispiel eine Aussage von Mark Stone, der sagt, Hawk hat ja im Grunde schon beim Bully, beim Face-Off vor diesem Kampf gesagt, ja, ich würde jetzt kämpfen. Also warum jetzt nur Nurse oder überhaupt Nurse diese Strafe bekommen hat, das ist eben nicht so ganz klar. Und da muss ich dann auch wieder sagen, das ist dann, ja, sie bestehen natürlich drauf, Regel ist Regel, ja, okay, aber das hat zumindest auch wieder so einen gewissen Beigeschmack, ist natürlich für die Oilers extrem unglücklich, jetzt kann man sagen, ja, Darnell Nurse hätte das wissen müssen, der darf da nicht so in den Kampf reingehen, richtig, aber naja, also wenn er wirklich eindeutig das Gefühl hat, dass der Gegenüber auch kämpfen möchte und er war ja auch derjenige, Hake, der dann da die Handschuhe als erstes ausgezogen hat, dann weiß ich nicht, ob man da jetzt Nurse einen extremen Vorwurf machen will. Ja. Ansonsten, ich bin gespannt, was jetzt bei Alex Pietrangelo rauskommt. Und ja, die Serie ist, wie gesagt, dadurch, dass auch die Spielverläufe so sind, ist es da teilweise echt so, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist ein Blowout und dann reagiert die eine Mannschaft und dann reagiert die andere Mannschaft. Also erstaunlicherweise eine vergleichsweise dreckige Serie, obwohl man vielleicht denken könnte, dass die Spieler gar nicht so dafür prädestiniert sind. Ich meine, bei Florida, Matthew Tkachuk, Sam Bennett, da ist das jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen üblich, sage ich mal. Evander Kane hat jetzt auch nicht den besten Ruf, aber insgesamt Pietrangelo ist meiner Meinung nach jetzt in der Vergangenheit noch nicht so auffällig geworden. Aber gut, kann ja immer mal passieren. Tja, ich habe jetzt noch ein bisschen abgewartet, ob die Sperre von Alex Pietrangelo oder Nicht-Sperre verkündet wird, aber ich sehe im Moment nichts, deswegen gehen wir jetzt mal aus der Sendung raus ohne die Sperre. Wie gesagt, wenn ich es höre, dann werde ich sofort teilen oder sehe und lese, dann werde ich sofort teilen. @Lars_Mahr, das ist mein Twitter-Handle. info@sportpassion.de, das ist meine E-Mail-Adresse. Und da wäre ich natürlich sehr dankbar, wenn ihr Fragen habt und Anmerkungen habt. Zum Beispiel zu Daniel Nurse kam von Julian wieder die Frage und der hat da eben nachgefragt, warum das denn so ist und hat er sich darüber gewundert. Und wenn ihr andere Szenen habt, wenn ihr andere Dinge habt, sehr, sehr gerne mich anschreiben. Natürlich auch mit eurer Meinung, wenn ihr jetzt sagt, wie gesagt, das ist jetzt vollkommen anders. Ihr sagt, ja, wieso denn, ne? Nurse, das ist, die Strafe ist super berechtigt oder Pietrangelo kann ich verstehen. Warum läuft ihm Dreiseitel da in Schläger oder sowas? Also gerne @Lars_Mahr info@sportpassion.de. Da freue ich mich auch über Kritik. Übrigens, das auch nochmal eine Bitte, ein Hinweis an diejenigen, die aus der Schweiz zuhören. Es müssen welche sein, weil die Downloadzahlen gibt es in der Schweiz auch. Wenn ihr auch MySports guckt und wenn ihr die Spiele guckt, die ich kommentiere, sehr, sehr gerne Feedback. Ich möchte mich da verbessern. Ich möchte das natürlich so machen, dass ihr da ein richtig schönes Erlebnis habt und da hilft natürlich Feedback ungemein. Und speziell bei den Spielen, die ich allein betreue, ist das echt etwas, wo ich mich sehr, sehr drüber freuen würde. Also an der Stelle nochmal die Bitte, falls jemand das guckt, gerne, gerne Feedback. Für heute kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.